Querraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Nathalie.
Hallo Anna.
Nathalie, darf ich dich was Persönliches fragen?
Ja.
Besitzt du Immobilien?
Nein, nicht mehr. Also wir hatten tatsächlich Immobilien, Wohnungsbauimmobilien mit mehreren Mietparteien, aber nein, nicht mehr. Es war doch ein bisschen anstrengend.
Anstrengend inwiefern?
Vielleicht war ich auch nicht gemacht dafür, aber die Mieter kamen wirklich, unser Briefkasten ist kaputt. Könnt ihr mal gucken nach dem Anschluss von der Spülmaschine. Die Heizung funktioniert nicht, alles wirklich normale Dinge. Es ist kein Problem, aber ich bin dafür einfach nicht geschaffen.
Ehrliche Antwort und ich bin gespannt, ob unser heutiger Gast genauso ehrlich ist.
Ja, ich auch. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger.
Und mein Name ist Anna Sebizek. Ich bin von Jung und wir freuen uns, dass Sie uns heute zuhören.
Wir sprechen heute mit der Geschäftsführerin der LEG Immobiliengruppe, Ulrike Jansen. Schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen, ihr beiden.
Guten Morgen.
Du bist bei der LEG verantwortlich für das technische Management mit ca. 800 Mitarbeitenden. Das heißt Bauprojektmanagement, technischer Service, Leerwohnungssanierung, Facility Management und verantwortlich für das Energiemanagement der LEG. Und ihr habt ca. 167.000 Wohnungen, richtig?
Das ist richtig, ja.
Dazu gehören Neustrukturierung der Geschäftsbereiche, Insourcing, technische Komponenten, Transformation zur Nachhaltigkeit hin, Sektorenkopplung, Immobilien und Energie. Klingt alles sehr spannend. Ich habe keine Ahnung davon.
Habt ihr aber gut recherchiert, schon alles dabei.
Warte mal ab, Anna kommt noch mit Infos zur LEG. Okay.
Genau, also LEG, ich lese jetzt mal vor und du korrigierst mich bitte, wenn was falsch ist, was auf eurer Homepage steht und wir schauen dann mal gleich im Gespräch, ob das auch wirklich so ist. Und ihr schreibt, wir bei der LEG konzentrieren uns voll und ganz auf das Angebot von gutem Wohnraum zu einem fairen Preis für breite Schichten der Bevölkerung. Mit rund 167.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern sind wir eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. In unserem Stammland Nordrhein-Westfalen haben wir 8 Niederlassungen und sind an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Als großer deutscher Vermieter bieten wir Menschen gutes Wohnen zu einem fairen Preis, made in NRW. Besonderen Wert legen wir dabei auf Kundenzufriedenheit sowie auf ökologisches und soziales Engagement und gute Unternehmensführung. Dafür machen wir uns täglich stark.
Absolut richtig, kann ich täglich unterschreiben. Ja.
Perfekt.
Sehr gut. Bevor wir auf die LEG, Wohnungsbau, Energiewende zu sprechen kommen, würden wir gerne ein bisschen mehr über dich erfahren, weil ich habe dich ja auch in anderen Rollen kennenlernen dürfen. Du bist ja nicht nur Geschäftsführerin der LEG, sondern auch im Verwaltungsbeirat beim BLB NRW, Mitglied im Bau- und Immobilienausschuss der DIHK, Mitglied der Next-Gen-Gruppe FIDA, jetzt wird es nämlich spannend, bei Female Leaders Network und auch beim ICG, deswegen kennen wir uns. Von dem her, lass uns mal mehr so auf die Punkte im ersten Block Female Diversity, Führung, Haltung eingehen. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, richtig? Warst dann bei JLL, Head of Property Management und bist jetzt Geschäftsführerin.
Gab noch 2 Stationen dazwischen. Nach dem Studium habe ich den, glaube ich, klassischen Weg gemacht, wie viele. Ich bin in eine Beratung gegangen, bin sozusagen, das war eine kleine Managementberatung, schon mit Schwerpunkt Immobilien. Das Thema treibt mich im Grunde genommen ja seit dem Studium. Das war, wie gesagt, eine kleine Beratung, wo wir viel Portfolio-Management gemacht haben, Business Cases, Marktresearches und bin dann den klassischen Weg gegangen vom Berater zum Kunden. Und bin sozusagen zur RGM Gebäudemanagement gegangen. Das ist ein Facility Manager, klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wie Immobilien, aber als Immobiliendienstleister verwalten natürlich die Dienstleister große Portfolien. Und die RGM ist im Grunde genommen damals, als ich da hingewechselt bin 2005, in die kaufmännisches Gebäudemanagement, so hieß das damals. Heute heißt das Property Management, gewechselt und habe da im Grunde genommen das gesamte Geschäftsfeld. Und das hat mich dann im Grunde genommen sehr geprägt und danach bin ich zu JLL gegangen und dann jetzt zur LEG, genau.
Okay. Du sagst, Immobilien haben mich schon immer irgendwie begeistert. Woher kommt das?
Ich kann dir das gar nicht so richtig sagen. Ich habe ja an der Uni Leipzig studiert, BWL, und die Uni Leipzig war damals die erste Universität, die einen öffentlichen Lehrstuhl hatte für Immobilien. Mittlerweile gibt es ja ganz viel. Es gab damals noch die Apps und es war ein Stiftungslehrstuhl und ich fand das irgendwie spannend. Ich fand immer Stadtplanung spannend, also so Räume gestalten. Das hat mich irgendwie angesprochen. Zugegebenermaßen, der Dozent war dann irgendwie nicht so ansprechend, deswegen bin ich nicht bei Stadtplanung geblieben, aber ich bin bei Immobilien geblieben, weil ich damals schon gesehen habe, was das für eine Bandbreite hat, ja, sozusagen auch in den Unternehmen, die sich mit Immobilien beschäftigen, was man ja vielleicht manchmal gar nicht so auf den ersten Blick sieht, aber auch so in den Berufsfeldern in der Breite, die es da gibt.
Das stimmt. Also wenn man an Immobilienbranche denkt, wenn man jetzt jemand extern fragt, kommt ja meistens, ja, du bist sicher Makler oder so, ne, aber was das alles beinhalten kann, ist außen oft gar nicht so sichtbar.
Genau, von der Technik übers Kaufmännische, ja, ganz viel.
Du hast gerade auch schon einen Punkt angesprochen, der dich sehr geprägt hat in deiner Karriere. Mhm. Rückwirkend betrachtet, würdest du sagen, es gab mehrere Wendepunkte, auch spezielle, die dich in deine Position heute gebracht haben?
Also es gab, glaube ich, nicht so richtige Wendepunkte. Es gab vielleicht so ein paar Erlebnisse. So rückblickend kann ich sagen, gefühlt war ich irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich finde sozusagen wenn ich heute zurückblicke, würde ich den Weg immer wieder so gehen. Also auch diesen Einstieg nach dem Studium als Berater, was der Klassiker ist, ins kalte Wasser geworfen werden, direkt zum Kunden geschickt zu werden, Themen und Projekte zu gestalten und durchzuführen. Das hat mich sicher geprägt. Ja, da habe ich viel aus der Theorie im Grunde genommen in der Praxis dann umsetzen können und im Grunde genommen die Themen da verarbeiten können. Und was, glaube ich, schon sehr einschneidend war, war dann eben der zweite Schritt, was ich gerade schon beschrieben habe, zur RGM Gebäudemanagement. Übrigens, falls die jetzt jemand googelt, die gibt es so nicht mehr. Die sind dann irgendwann mal an Gegenbauer verkauft worden und Gegenbauer dann jetzt letztes Jahr an Apleona. Also die Gesellschaft gibt es so in der Form nicht mehr. Aber als ich da damals hin bin, war das, wie gesagt, ein technisches Unternehmen. Also auch die Technik hat mich schon immer irgendwie interessiert und getrieben. Und ich habe dann damals da in dem Unternehmen gesehen, da gab es im Grunde genommen so, ich sag das mal, versprengte externe Kunden, die sich mit, die sozusagen betreut worden sind mit kaufmännischer Verwaltung, die man verwaltet hat, die Immobilien. Und das war vollkommen unstrukturiert und das fand ich irgendwie, das könnte man irgendwie mehr draus machen. Und die RGM ist dann damals verkauft worden. Sie war mal ein Teil des Evonik-Konzerns und damals im Zuge des Börsengangs hat man sozusagen so Teilgesellschaften verkauft. Und dann sind wir in ein inhabergeführtes Unternehmen geworden. Und mit dem dann Eigentümer, der hat im Grunde genommen alle Führungskräfte kennengelernt und mit dem hatte ich ein Gespräch und das war, glaube ich, schon ein einschneidendes Erlebnis, der dann so fragte, was ich da tue und was ich da mache und dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt und dann guckte er mich so an und sagte so, kann das hier noch jemand anders und macht das noch jemand anders? Und dann habe ich gesagt so, nö, ich bin hier die Einzige, die das kann, ja, so, also einfach mal den Flock eingeschlagen, was auch da auch zu dem Zeitpunkt der richtige Moment war, ja, und sich eine Tür geöffnet hat und wie gesagt, dann bei der RGM, wir dann im Grunde genommen daraus ja ein neues Geschäftsfeld gebaut haben, eine Gesellschaft gegründet haben mit der Property First. Also ganz spannend, wirklich auf dem weißen Blatt Papier eine Gesellschaft gegründet, Personal aufgebaut, Kunden aufgebaut und dann, da war ich dann ungefähr 5 Jahre als wirklich etablierten Property Manager im deutschen Markt etabliert haben und aufgebaut und genau, als das Baby dann groß war, habe ich mir dann was Neues gesucht, genau. Ja.
Okay. Spannend. Spannend. Wie hast du Führung gelernt?
Ah, gelernt ist, weiß ich gar nicht, ob man das lernt, nach meiner Erfahrung oder nach sozusagen mit meinem Blick auch zurück, sammelst du Erfahrungen, ja, in deinem Leben. Also auch wenn ich jetzt so zurückgucke, du fängst halt mit einem kleinen Team an, ne? Du führst irgendwann bei der Beratung, hatten wir so Studenten, ne, die man irgendwie organisieren musste und dann werden die Teams im Grunde immer größer und mit dem Schritt dann in die Verantwortung, die man übernimmt, lernst du natürlich Führung. Ja, du bist verantwortlich, man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein für seine Mitarbeiter, fürs Unternehmen und für seine Kunden. Ja, also ich glaube immer, dieser ganzheitliche Blick ist total wichtig und so lernt man Führung. Ja, wenn du mich fragst, was Führung für mich ausmacht, ist grundsätzlich, man muss Menschen mögen. Ja, das ist für mich so eine Grundlage. Ja, wenn man Menschen nicht mag, weil du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, dann ist man in Führung, glaube ich, nicht richtig. Ja, für mich ist total wichtig, authentisch zu sein, also mich nicht zu verbiegen oder sozusagen auch, ne, im Grunde, man guckt schon auf andere und lernt davon, aber man sollte nie andere nachmachen, weil dann verlierst du deine Authentizität. Ich finde es wichtig, mutig zu sein, ja, also du triffst halt Entscheidungen und man muss sich klar sein, das kann auch mal eine falsche Entscheidung sein, aber das ist dann so, ja, ist dann mal wichtig, das zu erkennen und zu korrigieren. Ich finde, du musst ein gutes Vorbild sein, ja, man muss aber auch eine gewisse Autorität mitbringen, ja, also weil eben man ist in der Verantwortung. Und das Allerwichtigste finde ich immer so, ist ein gutes Team um sich zu haben, ja, weil ich bin nicht der Experte in allen Bereichen, sondern das ist genau eben das Team.
Du setzt dich ja auch insbesondere bei dem ganzen Thema für Female Leadership und Diversity in Führungspositionen ein. Gibt es da bestimmte Ansätze oder Themen, die du verfolgst, wie du dich hier konkret einsetzt? Wir haben ja auch gerade schon von Nathalie gehört, du bist in verschiedensten Gremien und so weiter vertreten. Wie bist du da konkret aktiv?
Ich finde das total wichtig. Also für mich persönlich, ich habe zum Glück nie schlechte Erfahrungen gemacht sozusagen als Frau. Ja, habe auch eher immer sozusagen gute männliche Mentoren an meiner Seite gehabt, die mich geschubst haben. Ja, also deswegen, ich finde immer auch dieses, auf Frauen und Männer zu gucken, manchmal ein bisschen, vielleicht, wo ich so auch mit der Stirn runzle, ja, weil es geht am Ende nur gemeinsam. Aber gleichzeitig sehe ich, dass wenn wir nicht aktiv das Thema treiben, dass eben Frauen gefördert werden, dass da weniger passieren würde, als wenn man im Grunde genommen diese Aktivitäten sozusagen wirklich vorantreibt. Und ich bin im FIDA aktiv. Der FIDA ist ja im Grunde genommen so die politische Organisation, der sich ganz klar für gleichberechtigte Teilhabe einsetzt. Als der FIDA gestartet ist, hatten wir, glaube ich, eine Frauenquote von 10. Ja, jetzt sind wir irgendwie bei knapp 30, ich glaube irgendwie 25, 27 oder sowas. Wir sind immer noch nicht bei 50, weil 50% der Bevölkerung ist weiblich. Ja? Mhm. Also da ist noch ein gutes Stück zu tun, auch wenn man natürlich sagen kann, es ist schon was passiert. Aber ausruhen darauf darf man sich auf keinen Fall. Mhm.
Was würdest du so jüngeren Frauen raten oder was rätst du jüngeren Frauen, die sagen, boah, so wie die Uli will ich auch mal sein, wenn ich groß bin? Was für Tipps hast du? Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau, die tatsächlich von der Teamassistenz in die Geschäftsführungsrolle gekommen ist, und sie sagte, ja, ich hatte tatsächlich ein, zwei Leute im Unternehmen, die was in mir gesehen haben, ne, die so eine, ich sag jetzt mal, Melanie als Beispiel Mappe hatten, ne, und ich so den Weg vor Augen. Gab es bei dir so jemand oder was rätst du jungen Frauen? Such dir so jemand, such dir Mentoren?
Ja, also kann ich jeden wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe das auch ja selber erlebt und damals hieß das noch nicht Mentoring vor 20 Jahren. Ja, mein damaliger Chef hat im Grunde genommen was in mir gesehen und hat mich dann sozusagen geschubst. Und im Nachgang fand ich das wirklich super. Also auch er war da ein totales Vorbild für mich. Und das habe ich mir einfach mitgenommen. Ja, und ich bin in verschiedenen Mentoring Programm auch drin, bin selber Mentor, und das, was mir ganz oft begegnet, deswegen deine Frage, was rate ich insbesondere den jungen Frauen, seid sichtbar und zweifelt nicht an euch. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten aus Mentoring-Terminen, ja, also die Vertraulichkeit ist gewahrt, deswegen sage ich auch keine Namen, aber erlebe ich ganz oft, dass die jungen Frauen, da ging es darum, bewerbe ich mich auf eine Stelle, ja, so. Und der Klassiker ist, die Frau guckt auf den Lebenslauf oder auf eine Ausschreibung und sagt, kann ich nicht, ich bewerbe mich gar nicht, ja. Der Mann sagt, kann ich nicht, bewerbe mich trotzdem, ja. Also dieses an sich zweifeln ist, glaube ich, da stehen sich ganz viele im Weg. Und mit dem Menti, mit der ich mich dazu ausgetauscht habe, die hat dann im Nachgang gesagt, ja, jetzt ein Jahr später, ich habe mich auf eine Stelle nicht beworben, weiß ich. Und das finde ich total schade. Also deswegen da draußen an die jungen Frauen, ja, seid mutig, seid sichtbar und getraut euch was und werft den Hut in den Ring. Und gleichzeitig für mich und für Führungskräfte, seht die Potenzialträger. Auch da hast du total recht. Ja, also ich treibe ganz oft die jungen Frauen und spreche die an, die dann immer erstmal erschrecken und sagen so, traust du mir das zu? So, ja, klar traue ich dir das zu, aber ich habe Kinder. Ja, das ist doch mir doch egal, ja? Also
ja, gerade deswegen.
Ja, so.
Apropos Mut, eine Sache, die ich noch fragen wollte, bevor wir mehr auf den Wohnungsbau gehen. Seid mutig, du bist sehr mutig, was öffentliche Haltung angeht, finde ich, auf LinkedIn, ne, dass du dich da wirklich auch positionierst, Haltung zeigst, eine politische Äußerung machst. Frage, warum? Und zweitens, gab es da schon mal Gegenwind? Wie reagiert die LEG da drauf?
Mir ist das persönlich wichtig, ja, und auch sowas entwickelt sich in einem persönlichen Lebenslauf, ja. Also wenn du mich jetzt, wenn ich heute hier als 20-Jährige sitzen würde, dann hätte ich das wahrscheinlich so noch nicht gemacht, ne, weil man sortiert sich erstmal im Leben. Ich glaube, so im Laufe eines Lebens, wenn man auch vielleicht ein bisschen gesättelter ist und auch mutiger geworden ist, macht man das oder kann man das machen? Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich bin ja gerade eben bei dem Thema Gleichberechtigung unterwegs, aber eben auch alles, was so rund um Demokratie, sag ich mal, sich dreht, ja, Kriegsthemen, aber sozusagen auch, ne, Holocaust-Gedenktag war jetzt gerade, wo ich mich auch klar positioniere. Und um ehrlich zu sein, das ist, glaube ich, geprägt aus meiner Lebensgeschichte. Ich bin ja sozusagen in der Nähe von Leipzig geboren und groß geworden in Leipzig und habe damals im Grunde genommen als Teenager, ich war damals 13, auch durch meine Mama geprägt, also auch die ein totales Vorbild für mich, an der Montagsdemonstration teilgenommen, ja, so. Und das war noch irgendwie so gefühlt in so einer Hochphase, ja, also wenn man sich vorstellt, ne, dieser, man kennt ja mal die Bilder mit dem Leipziger Ring, ja, wo dann hunderttausende Menschen da rumlaufen, und wenn du dann so links und rechts geguckt hast, hat man schon eben die Menschen, die dagegen waren, auf den Dächern gesehen. Also mich hat das als Kind total geprägt. Aber es hat mich dann auch geprägt, was das bewirkt hat, ne? Also wenn man eben für Freiheit und Demokratie einsteht, was man bewirken kann. Deswegen ist mir das heute immer noch wichtig. Ja,
Ja, und ich glaube, du bist da auch Vorbild, ne? Dass du dich äußerst. Viele trauen sich das nicht.
Aber auch da, ja, wenn man das macht, das war ja noch deine Frage, habe ich noch nicht beantwortet, man wagt sich natürlich aus der Deckung, ja, und man macht sich angreifbar, also man macht sich sichtbar. Ich selber habe jetzt noch kein negatives Feedback bekommen, ja, deswegen eher Unterstützung bei meinen Themen, die mich sozusagen beschäftigen und die ich treiben möchte. Deswegen bestärkt mich das.
Und es passt ja auch wieder authentisch zu deinem Rat von gerade, sichtbar zu sein und authentisch zu sein, ne? Von daher.
Absolut, ja.
Passt das perfekt zusammen. Ein etwas harter Cut, aber wir wollen auch noch etwas über das Thema Wohnungsbau sprechen. Von daher würde ich sagen, kommen wir da einmal rüber, und ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht, auch wieder von eurer Homepage. Und zwar ein Zitat mitgebracht: Mit einem Anteil von rund einem Fünftel Sozialwohnungen und ihrem kontinuierlichen Einsatz für effizienten Klimaschutz in der Wohnungswirtschaft, unter anderem mit der Gründung grüner, digitaler Startups für die smarte Steuerung bestehender Heizungsanlagen, dem Einbau und der Wartung hocheffizienter Luftwärmepumpen und der digitalen, seriellen Vollsanierung, unterstreicht die LEG ihr nachhaltiges Engagement in verschiedenen Bereichen. Die LEG hat sich also, Zitat Ende, die LEG hat sich also der Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden verschrieben. Welche Herausforderungen siehst du speziell bei der Umsetzung der Klimaziele im Bereich des Wohnungsbaus und wie geht dir diese an?
Ja, vielleicht um das einmal ganz, jetzt könnte man schon voll ins Detail einsteigen, aber vielleicht das um einmal das übergeordnet einzusortieren, also auch das alles richtig zitiert von unserer Homepage. Also wir als großer Bestandshalter, als zweitgrößtes Wohnungsunternehmen in Deutschland sind da natürlich auch verpflichtet, ja, die Dekarbonisierung in unserem Bestand umzusetzen. Und die Herausforderung, wenn man vielleicht sich da einmal sozusagen so ein bisschen die Leitplanken setzt, wir hatten vorhin schon kurz die Regulatorik, ja, also ich glaube, das ist ein Riesenthema, also gerade wenn man in die letzten 3 Jahre zurückguckt, gibt es eine Unmenge an Regulatorik, können wir vielleicht später auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen und das noch ein bisschen mehr einzusortieren, die im Grunde genommen uns eher hemmt als unterstützt, muss man schon klar sagen. So, dass die zweite Herausforderung ist, dass wir heute nach meiner Sicht immer eher noch so unterwegs sind, in diesen Sektoren, Nathalie, du hast das vorhin gesagt, sozusagen, ne, die Sektorenkopplung zu denken. Also der eine denkt in seine Immobilienbubble, der nächste denkt in seine Energiebubble, der nächste im Verkehr. Und ich glaube, das gesamthaft zu denken und auch aus der Politik mal gesamthaft zu denken, fehlt uns heute komplett. Das muss man, glaube ich, viel besser hinbekommen. Dieses Offensein, auch für Technologieoffenheit, ist immer schon wahrscheinlich so ein Bashwort und keiner kann es mehr hören, ist aber total wichtig. Ja, ohne dem kommen wir nicht weiter. Und weil man im Grunde Grunde genommen heute für die Dekarbonisierung, weil wir können nicht so weitermachen wie in der Vergangenheit. Ja, früher war halt eben dämmen, 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 bringt aber im Grunde genommen gar nichts. In der Dekarbonisierung müssen die braune Energie durch grüne Energie ersetzen, also eine Energiewende. Im richtigen Fall. Und da gab es vor ein paar Jahren noch gar keine Technologie. Mittlerweile entwickelt sich das. Und ich glaube, das ist halt wichtig, offen zu sein, nach neuen Lösungen zu suchen, dem Markt eine Chance zu geben und eben nicht mit Regulatorik sozusagen einzugrenzen.
Mhm. Wie entscheidet ihr, ich meine, ihr habt 167.000 Wohnungen, wie entscheidet ihr, was ihr in welcher Wohnung macht, in welcher Immobilie, wie geht ihr da an die unterschiedlichen Immobilien in eurem Portfolio ran?
Ja, also es gibt nicht die One-Fit-All-Lösung, ja, also gerade bei uns in der Bandbreite, und ich bleib mal bei der Technologie, weil das ist im Grunde genommen die Heiztechnik, also wir sprechen über die Heiztechnik, um es mal klar zu sagen, haben wir im Grunde genommen die gesamte Bandbreite, also Wohnungsunternehmen, die Fernwärmeanschlüsse haben, die lehnen sich, glaube ich, entspannt zurück und sagen, kommunale Wärmeplanung, da wird schon was kommen, ja, ich muss im Grunde genommen gar nichts machen. Und wir haben sozusagen in unserem Portfolio eine komplette Differenzierung. Ja? Also wir haben einen Teil eben mit Immobilien, wo wir Fernwärmeanschluss haben. Wir haben Immobilien, wo wir noch den klassischen Gaskessel, den es eben bis gestern sozusagen gab, der verbaut worden ist in unseren Beständen. Wir haben Gasetagenheizungen, ja, also wo eine Wohnung einzeln versorgt wird. Und im Grunde genommen alleine über diese Bandbreite brauchst du halt für jedes eine Lösung. Ne? Und das sich erstmal strategisch zu erarbeiten, nach Lösungen zu gucken, bei manchen gibt es schon was, bei manchen eben noch nicht, da haben wir uns auf dem Weg gemacht.
Und ihr habt euch ja vorgenommen, also um diesen Weg noch einmal zu konkretisieren, ab 2027 tausende von Luft-Luft-Wärmepumpen in Bestandsgebäuden zu installieren. Was macht diese Technologie speziell so zukunftsweisend für euch und wie kann sie zur Nachhaltigkeit der LEG beitragen?
Die Luft-Luft-Wärmepumpe, viele da draußen kennen es als Klimagerät. Ja.
Wir haben sowas zu Hause. Ich wärme mit meiner Klimaanlage.
Dann bist du schon das absolute Vorbild, Nathalie, ja, weil viele kennen es insbesondere aus dem Hotel. Da kühlt das nämlich. Ja. Also die Geräte, die oben an der Wand hängen, sind genau diese Luft-Luft-Wärmepumpen. Klimasplitgeräte, und wir kennen die in Deutschland eher als Kühlgeräte. In den südlichen Ländern, wenn man mal genauer hinguckt, ist das aber eben sozusagen nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Und ich hatte gerade schon die Gasetagenheizungen erwähnt. Wir haben dann wirklich, als wir unsere Klimastrategie aufgebaut haben, gesagt, was machen wir denn dafür? Ja, also wenn dann ja, 27 ist es, glaube ich, im Grunde genommen du keine Energieträger mehr einbauen darfst, die eben nicht einen gewissen Anteil an grüner Energie haben, die 65%, und eine Gasetagenheizung kaputt macht, müsstest du eigentlich in dem Moment in einem Zweifelsfall Hochhaus oder Mehrfamilienhaus alles rausreißen und vielleicht eine Wärmepumpe in den Keller stellen, ja, die anderen Gasetagenheizung funktionieren aber im Zweifelsfall noch, ja. Also auch im Sinne der Investitionskosten, ja, braucht man da eine Lösung und so. Und dann haben wir genau die Lösung für uns gefunden, ja. Haben uns damit, vor 2 Jahren auf den Weg gemacht, haben sozusagen vor 2 Jahren da so die ersten Piloten umgesetzt, natürlich mit den ganzen skeptischen Blicken da drauf, ja, ist das zu laut, zieht das, finden die Mieter das gut, auch da kann ich sozusagen der zuhörende Gemeinde draußen sagen, die Mieter finden das super, ja, also weil es eben heute moderne Geräte sind, du kannst das im Grunde genommen selber steuern, ja, du kriegst auch keinen steifen Nacken, weil du irgendwie einen permanenten Luftzug im Nacken hast. Ganz im Gegenteil, es ist eine gute gleichbleibende Wärme, die man da im Grunde genommen bekommt. Und im letzten Jahr haben wir sozusagen die Kurve hochgefahren. Auch da vielleicht sozusagen bei all diesen Klima-Ventures, die wir da gemacht haben, wir probieren das mit unseren Beständen immer aus, lernen dann, was man noch verbessern kann und entwickeln das dann im Grunde genommen weiter.
Mhm. Okay. Was sagen denn eure Architekten zu den Klimageräten? Also bei uns zu Hause hängt dieses Außengerät irgendwo versteckt, aber es ist jedes Mal, blutet mir das Herz.
Ja, als Kauffrau gucke ich da total nüchtern drauf. Ich kenne aber den skeptischen Blick der Techniker. Ich war im letzten Jahr auf einer Veranstaltung, da saßen ganz viele Techniker aus der Wohnungswirtschaft in einem Raum und denen habe ich das vorgestellt und habe auch sozusagen schon den Spoiler vorweggenommen und habe gesagt, mir ist das total klar, dass die Architekten das nicht schön finden und man musst es auch nicht schön finden, ja, weil du hast im Grunde genommen die Außengeräte, ja, die du irgendwo hinstellen musst, auf dem Balkon, an die Fassade hängen oder irgendwo im Innenhof. Und das ist mal schöner und mal nicht schöner. Es ist aber eine technische Lösung, ja, und es ist auch eine gute, also auch sozusagen im Kosten-Nutzen, ist das eine gute Lösung. Ob das jetzt schön ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber gefühlt bin ich in der Veranstaltung fast mit Eiern beworfen worden.
Das glaube ich.
Aber es gab trotzdem Interesse, ja, weil eben dieses Thema, wir brauchen Lösungen für den Erreichen unserer Dekarbonisierung, dann viele gesagt haben, ich habe in meinem Bestand, keine Ahnung, 50% Gasetagenheizung, das ist eine super Lösung, könnt ihr uns das mal bitte zeigen, ja, weil ich hatte bisher noch keine Idee.
Aber vielleicht gibt es da auch demnächst schönere Lösungen. Also für die Außengeräte vielleicht kann man, oder Integration in die Fassade, also dass es Teil des Gebäudes wird.
Das wär, also da bin ich wieder bei meiner Technologieoffenheit, ja, und da gebe ich sozusagen alle, die auf der Herstellerseite hier dabei sind und zuhören, kann ich alle nur ermutigen, macht euch auf den Weg, ja, weil ganz oft erlebe ich das im Handwerk oder bei den Herstellern, dass man sagt, ach, haben wir in der Vergangenheit so gemacht, der Gaskessel, ne, jetzt alle warten auf die neue Regierung, das wird schon wieder alles zurück abgedreht werden, bin ich nicht von überzeugt, ja, also es wird sicher Nachjustierungen geben, aber dass wir das Thema so ganz hinten überkippen, glaube ich nicht. Und die Hersteller und die Technik sollte sich da auf den Weg machen und nach Lösungen und Lösungen anbieten, ja, also das fehlt mir heute, ja.
Jetzt spreche ich ja hier im Namen von Jung, also von Herstellerseite. Ja. Es gibt tolle innovative Lösungen, es gibt designorientierte Lösungen. Wie wählt ihr denn eure Hersteller da aus? Also wenn wir jetzt von Jung beispielsweise sagen, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr nur noch unsere Schalter und Steckdosen einsetzt, na klar. Wie kommen wir ins Gespräch und was sind die Kriterien, worauf ihr Wert legt?
Also wir sind natürlich da ganz klar im Wettbewerb und in Ausschreibungen, ja. Also wir machen uns Gedanken über Lösungen, die wir brauchen. Das bezieht sich auf, sage ich mal, ganz normale Handwerksleistungen und Leistungsverzeichnisse, aber eben auch genau über die verschiedenen Ventures, die ihr schon erwähnt habt. Da haben wir im Grunde genommen den Markt uns angeguckt, haben uns da potenzielle Partner sozusagen, mit denen ganz viele Gespräche geführt und haben uns dann letztendlich für die entschieden, wo wir, und das ist, glaube ich, immer wichtig, weil man ist in einer Partnerschaft, ja, wo wir auch immer gesagt haben, mit dem Partner können wir gut, auch persönlich und in der, es ist ja auch ein strategisches Thema, ne? Also die Partner müssen beidseits investieren, dass wir da ein gutes Gefühl hatten, ja, also eben uns nicht einen Partner gesucht haben, der gesagt haben, ach, da ist der Riesenkunde LEG, ich kassiere jetzt mal das Geld ab, ja, und habe hier sozusagen so einen laufenden Umsatz die nächsten 10 Jahre, sondern gemeinsam investieren, aber genauso natürlich über den Wettbewerb gegangen, dass wir da für uns, also weil wir verbauen das in unseren Beständen, in unserem Portfolio, bieten es jetzt dann aber auch, wenn es sich bei uns bewährt hat, dem Drittmarkt an. Das ist immer ein wichtiger Schritt, den dann die Ventures gehen. Und das ist natürlich für uns auch in dem Gesamtcase, ja, mit unserem Investitionsstrategie, die wir haben, da natürlich auch zusammenpasst.
Und die Architekten, wie kommen die an euch? Wählt ihr die aus? Habt ihr da so einen Pool an Architekten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Habt ihr eigene?
Ja, also ich sag das mal, das Thema Wohnen ist jetzt ja nicht so komplex, ja? Also die technischen Maßnahmen sind ja bei uns sehr klar, ne? Also wenn du auf die Gewerke guckst, ne? Wir haben jetzt gerade über die Heizungen gesprochen, da bist du eher bei den Ingenieuren, bist du eher bei der TGA-Planung, die viel umfangreicher ist eben als früher, weil du gesamthaft gucken muss mit Strängen und Netzen und so weiter. Früher hast du halt eben Gaskessel kaputt raus, neuer rein. Und ansonsten bist du halt eben in der Hülle, ne, mit Dachfenstern, Fassaden. Also ich sag mal, das Thema Architektenleistung ist bei uns eher ein untergeordnetes, weil bei uns die Gewerke und die Anforderungen eigentlich schon sehr klar sind. Wir planen jetzt wenig. Also wenn, dann haben wir wirklich eher mittlerweile einen klaren Fokus auf TGA-Planung.
Wir wollen noch einmal einen kleinen thematischen Schwenk machen Richtung Ende des Podcasts und zwar zu den Rahmenbedingungen und Regulatoriken kommen. Da sind wir gerade schon ab und an dran vorbeigekommen. Mhm. Du hast gerade gesagt, der Wohnungsbau ist ja nicht so kompliziert, viel Regulatorik gibt es trotzdem. Und du hast auch gerade schon angeschnitten, was du dir von der Politik wünschst. Mehr integrales Denken sozusagen. Gibt es da konkrete Dinge, die du dir von der Politik darüber hinaus wünschst, was uns einfach gerade akut in der Situation helfen würde?
Das, was ich vorhin schon gesagt habe, also dieser gesamthafte Blick und dieses auch wahrscheinlich Bashword der Sektorenkopplung, finde ich total wichtig. Und ich nehme nochmal ein Beispiel, da ist ja im Grunde genommen die Wärmepumpe, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, so als grüne Alternative gehypt worden. Die Wärmepumpe ist aber nur grün, wenn der Strom grün ist. Und viel Strom wird heute noch über Braunkohlekraftwerke sozusagen in die Leitungen geschüttet. Da ist gar nichts grün, ja, so. Und das ist, und auch das Heizungsgesetz, ja, ich glaube, da drehen jetzt auch alle wahrscheinlich draußen schon mit den Augen, aber auch das ist, im Grunde genommen fehlt mir dieser Gesamtplan, ja. Also die Politik hat an verschiedenen Regulatoriken und über diese ganzen verschiedenen Gesetze, ja, also wenn du da anfängst mit der Liste, ne, Gebäudeenergiegesetz, Wärmeplanungsgesetz, die ganzen EU-Initiativen, jeder versucht irgendwie eine einzelne Lösung zu machen. Im schlimmsten Fall widersprechen sich teilweise diese Regularien und es gibt eben diesen gesamtheitlichen Plan nicht. Also, und ich bin jetzt heute reden wir über den Klimaplan. Aus meiner Sicht braucht es eine gesamtheitliche Energiestrategie aus einem Guss. Ja, und die fehlt, wenn ich in die Politik gucke, aus meiner Sicht komplett. Seitens der EU und aber auch seitens in Deutschland, unserer deutschen Regierung. Ja.
Hm. Hast du da Ideen? Stell dir vor, du würdest in die Politik gehen. Wäre das nicht was?
Ja, also ich meine, es gibt ja gerade so Ansätze, der Wahlkampf treibt ja so ein paar Sachen voran. Ich sag mal, ich bin so ein Freund, ich habe das ja vorhin gesagt, so im Beginn meiner Karriere, als wir da die Property First als Unternehmen aufgebaut haben, war das wirklich weißes Blatt Papier, ja, so. Und man konnte im Grunde genommen einmal das klar durchdenken, strukturieren und dann sozusagen mit Leben befüllen. Im besten Fall würde ich einfach alle Gesetze einmal kippen, ja, sozusagen außer Kraft setzen, die Experten an einen Tisch holen, ja, weil das hat mir in der letzten Regierung komplett gefehlt, ja, wie gesagt, nochmal, das Heizungsgesetz war das schlechteste Beispiel dafür, dass man eben aus der Politik denkt, dass man dem Markt Sachen vorgeben kann, die Experten nicht fragt, und wenn ich das bei uns sehe, ne, also nochmal unsere Ventures, ne, mit eben serielles Bauen, wir entwickeln Thermostate, wir entwickeln das Konzept mit den Luft-Luft-Wärmepumpen. Die Wirtschaft will diesen Pfad auch gehen, ja, und sucht sich Lösungen. Und ich glaube, diesen Freiraum wieder zu geben, auch das ist ja heute ein totales Thema. Alle wundern sich, warum die Innovationen in Deutschland nicht mehr da sind, ne? Viele Firmen sozusagen in die Insolvenz jetzt gehen. Aus meiner Sicht ist die Innovation abhanden gekommen, weil man der Wirtschaft aber auch suggeriert, es gibt Fördergelder, muss sich eigentlich gar nicht mehr anstrengen, ja, muss gar nicht nach Lösungen suchen. Also nochmal, ich würde, glaube ich, einmal alles in eine Tonne kippen, mir eine gute Expertenkommission an den Tisch holen und es einmal neu aufsetzen. Weil wenn wir das vielleicht noch als Ergänzung, das Schlimmste, was es gibt, das ist immer mein Lieblingswort, jetzt an Gesetzen rumzudoktern, ist ein Verschlimmbessern. Ja, also ganz oft höre ich, oder wenn wir mit der Politik im Austausch sind, hören wir, ach, lass das erstmal als Gesetz in Kraft treten, wir ändern es dann hinterher. Ne? So unsere Kommentierung, die wir dann vielleicht reingeben, ändern wir nie. Also die Sektsteuer ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja, eine Kriegsflotte haben wir irgendwie nicht mehr, einen Kaiser gibt es auch nicht mehr.
Ist so, wie wenn das blaue Zelt in Köln gebaut worden ist als Provisorium und dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon steht.
Immer noch da ist, absolut.
Immer noch da ist. Oder der Gebäudetyp E, wäre das nicht auch ein Beispiel fürs Verschlimmbessern, was da jetzt passiert ist?
Absolut, wir haben ja da auf der Expo schon uns wild ausgetauscht und unser Podium war ja eher gar nicht konträr, sondern da sehr einheitlich unterwegs. Auch das ist für mich wirklich ein Verschlimmbessern, ja, weil man will eigentlich Regulatorik und Anforderungen abschmelzen und schafft jetzt einen neuen Vertragsentwurf, man schafft neue Definitionen und macht es eigentlich schlimmer als besser. Leider. Und ich glaube, die Idee der Initiatoren war ja richtig. Ja, die Politik hat es nur wieder aufgegriffen und hat es einfach kaputt gemacht.
Eine Frage, die dann ja auch immer wieder aufkommt, wer bezahlt?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Auch da ein klares Statement von mir, da brauchst du aus meiner Sicht ein ehrlich machen, auch da in der Politik, weil Klimapolitik gibt es eben nicht zum Nulltarif. Ja. Und es ist ganz oft unklar, wer die Kosten trägt. Ja. Bleib auch mal bei so einem Thema wie die kommunale Wärmeplanung. Ja. Sind es die Kommunen? Sind es die Mieter dann über die Stadtwerke und die Heizkosten, die sind? Ich werfe mal so eine Zahl in den Raum. Der GdW hat das zum Beispiel vor einiger Zeit mal ausgerechnet, dass wir alleine in Deutschland Investitionskosten von 125 bis 180 Milliarden Euro jährlich bräuchten, ja, um eben diesen Klimapfad in Deutschland zu erreichen. Und da ist auch eine klare Forderung an die Regierung, klar zu machen, wer es bezahlt, weil was auch klar ist, die Immobilieneigentümer können es nicht alleine bezahlen. Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, genauso mit einer Beteiligung der Mieter, der Investoren, des Staates, wie immer man dann die Möglichkeiten findet und man das aufteilt. Aber auch da, um mal so ein Gefühl zu geben, die Immobilieneigentümer sind ja da ganz oft immer, wird dann der Spotlight angemacht. Unsere Durchschnittsmiete liegt zum Beispiel bei 6,80 Euro. Also und davon müssen wir im Grunde genommen alles reinvestieren. Ja, so, und mit dem Budget richtig umzugehen ist wichtig. Deswegen braucht es eine ganzheitliche Beteiligung an diesen Investitionsbedarfen, die da anstehen.
Ich denke aber auch, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, ihr seid natürlich auch Bestandshalter. Also ihr verfolgt da sicher auch eine ganz andere Haltung, als wir es vielleicht von anderen Unternehmen kennen.
Also wir fühlen uns dem verpflichtet, ja. Also deswegen, wenn du das da auch mit Haltung meinst, ne, wir haben unsere Klimapfad, unsere Klimastrategie, die mit Zielen und Meilensteinen unterlegt ist, mit verschiedenen Zwischenetappen, die wir auch erreichen und immer einhalten und uns darin entlanghangeln. Trotzdem ist im Grunde genommen, auch da bin ich nochmal bei Politik und Regulatur, ist die Unsicherheit aus den letzten Jahren natürlich überhaupt nicht förderlich. Auch da sicher auch ein Bashwort für alle. Dieses On-Off bei den Fördertöpfen ist einfach unsäglich gewesen. Ja, man hat überhaupt gar keine Planungssicherheit und keine Verlässlichkeit. Und da ist sicher in Zukunft wieder Klarheit notwendig.
Wann gehst du in die Politik? Wann sehen wir dich?
Also ich wäre, glaube ich, nicht für Politik geschaffen, ja, weil ich hätte einfach nicht die Geduld. Ja, ich bin da eher jemand, der eine Idee hat und dann auch Sachen umsetzen möchte. Mir ist das schon klar, auch in Demokratie, dass man eben im Konsens leben muss. Und ich lebe auch ganz oft im Konsens und man muss gemeinsame Lösungen finden. Mir fehlt aber einfach die Praxisnähe in der Politik und einfach die Theorie und die Politik ist einfach weit weg. Ja, also da wär gefühlt irgendwie eine unter vielen. Ja.
Uli, wir sind jetzt an ganz vielen Themen vorbeigekommen, von Leadership über Female Empowerment, Wohnungsbau, Politik, um nur einige davon zu nennen. Hast du noch irgendwie ein paar abschließende Worte, einen Appell, womit du hier hingekommen bist und gesagt hast, das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall noch hören, das möchte ich noch mitgeben?
Ja, also ich nochmal da an die das Thema mit dem Female Leadership, weil es mir wirklich am Herzen liegt, an die vielen jungen Frauen, die an sich zweifeln da draußen und sich in Frage stellen, seid mutig, ja, und geht euren Weg, sucht euch jemanden, der euch da auch mitnimmt auf dem Weg, ja, weil alleine schafft man das nicht. Das ist so das eine. Und das zweite ist, ich bin sehr gespannt, was am 23. Februar passiert zur Bundestagswahl. Guck da mit einer gewissen frohen Erwartung, ja, dass sich vielleicht was ändert, aber auch natürlich mit einer großen Skepsis da drauf, weil man, glaube ich, heute gar nicht so weiß und auch Prognosen ja mittlerweile da schwierig sind, wie sich Konstellationen entwickeln und wie unser Land dann sozusagen weiter ausgerichtet wird in Zukunft. Aber das vielleicht noch zum Abschluss. Wählen gehen hilft auf jeden Fall, ja, weil resignieren und hilft auch nicht. Ja, Meinung abgeben, ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Uli. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel von dir gelernt. Danke.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke euch beiden, hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ach, und Spoiler-Alarm, du bist Teil einer Diskussionsrunde, eines Panels, was wir in Köln aufsetzen im Sommer. Den Termin?
7.7. war das, glaube ich, oder?
1.7.
1.7.
Ja, genau. Ja. Du bist Teil einer Diskussionsrunde am 1. Juli in Köln, wo wir das Thema Gebäudetyp E weiter diskutieren. Vielleicht tun wir es ein bisschen ausweiten und sprechen über Regulatorik oder so. Ne, ich bin sehr gespannt und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Freue mich. Danke euch.
Bis dann.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet, oder auch einfach nur so. Sei es Lob, Kritik, eure Gedanken oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.